Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören.
Wir sind in einer Predigtserie, die nennt sich Frühjahrsputz. Wer von euch hat zu Hause schon mit Frühjahrsputz begonnen? Die Jugend von heute, da hinten gibt's noch jemand, hey, da auch nochmal. Ihr habt's schon hinter euch, auf uns anderen wird's noch alle zukommen. Zu diesem Frühjahrsputz. Und wir hatten das letzte Mal die unreinen Geister, die eine Realität sind und die versuchen Einfluss zu nehmen auf unser Leben, angeschaut. Heute darf ich Fortsetzung machen und ich möchte euch bitten, eure Bibeln rauszuholen. Matthäus Kapitel 21, eine interessante Stelle, wo es um Reinigung geht. Die nächste Frühjahrsputzaktion von Jesus, die wir uns mal gemeinsam anschauen. Jesus ging in den Tempel Gottes hinein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften, und stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer, und er sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm, und er heilte sie. Als aber die obersten Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel riefen und sprachen, Hosianna, dem Sohn Davids, da wurden sie entrüstet und sprachen zu ihm, hörst du, was diese sagen? Jesus aber sprach zu ihnen, ja, habt ihr noch nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du ein Lob bereitet? Und er verließ sie, ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und übernachtete dort. Ganz beiläufig berichtet uns Matthäus hier von einer Putzaktion. Eine Putzaktion von Jesus höchstpersönlich. Jesus, er war anscheinend darauf bedacht, so den Tempel zu reinigen und in die Bestimmung, wofür der Tempel Gottes bestimmt ist, da hineinzubringen. Es ist kurz nachdem er in Jerusalem eingezogen war. Es ist der Weg, wo nach Golgatha zum Kreuz führt, und das Volk hatte Hosianna gerufen und Jesus zugejubelt, und Jesus macht sich auf den Weg zum Tempel, und der Tempel hatte verschiedene Bereiche, und gleich im äußeren Bereich, der für die Heidenvölker bestimmt war, und das sehen wir den Herzschlag Gottes. Der Herzschlag Gottes, schon im Alten Testament, was der Tempel uns mitteilt, ist, dass Gott die Nationen, alle Menschen bei sich haben will. Und die Heidenvölker hatten diesen äußeren Bereich des Tempels, der war für sie zugedacht, an dem Punkt Zugang zu Gott zu haben und zu ihm zu kommen. Aber dieser Bereich für die Heiden, der wurde anders weitig verwendet. Nämlich, da hatte sich ein ganzes Business aufgebaut. Da gab es zum einen eine Währungstauschstellen, Wechselstellen. Wenn die Völker nach Jerusalem kamen, kamen sie mit ihren Währungen, und die Tempelsteuer, die sollte nur mit Schekel bezahlt werden, und so konnten die Heiden dort ihre Währungen tauschen mit Gebühren, Wechselgebühren. Und es gab diese Verkaufsstände von Opfertieren, die für den Tempel notwendig waren. Da gab's die Tauben, die werden extra erwähnt, Tauben für die Armen, für die nicht viel Geld hatten. Es gab die Schafe als die Lämmer, als Opfertiere. Und wenn du in diesem Bereich dein Opfertier kaufen würdest, dann konntest du sicher gehen, das hatte den Qualitätssiegel der Priester. Das sind Opfertiere ohne Fehl und Makel. Gott hatte das so reingeschrieben in seinem Gesetz, dass es Opfertiere sein sollten, ohne Fehl und Makel. Du konntest von zu Hause dir ein Opfertier mitbringen, du konntest in Jerusalem auf den Straßen dir Opfertiere kaufen, aber dann konntest du nicht sicher sein, dass wenn ein Priester sich das anschaut und er gesagt hat, da ist ein Makel, das zählt nicht. Dann musstest du es nochmal kaufen, musstest du das doch in dem Kaufbereich des Tempels dir besorgen. Aber wenn du es gleich dort kaufst, dann konntest du sicher sein, hey, das ist eine Taube, das ist ein Schaf ohne Fehl und Makel. Die waren aber überteuert. Und so war das ein Riesenbusiness, das da um den Tempel herum aufgebaut worden ist. Jesus kommt, Jesus sieht und Jesus fängt an zu putzen. Nämlich er treibt diese Geldwechsler aus dem Tempel, er stößt die Tische um, er schmeißt diese Händler mit den Opfertieren heraus und er zitiert aus dem Alten Testament mit lauter Stimme: Mein Haus soll ein Bethaus sein. Und ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Mein Haus soll ein Bethaus sein. Zum einen, Jesus, er hat einen Anspruch. Er zeigt uns hier einen ganz klaren Anspruch. So, er identifiziert sich mit Gott. So dieser Tempel, der Tempel Gottes, das war Gottes Haus. Und Jesus, er ruft mit lauter Stimme, mein Haus soll ein Bethaus sein. Erinnere dich mal an letzten Sonntag. Und es ging um diesen Herrschaftsbereich. Unter welchem Herrschaftsbereich steht dein Leben? Und Jesus, er hat einen Anspruch. Er setzt einen Anspruch. Es gibt Häuser, die ihm gehören. Mein Haus soll ein Bethaus sein. Ein Haus des Gebetes. Nicht ein Haus, wo alles Mögliche drumherum noch gebaut worden ist, um Religion zu pflegen, um Religion zu erleben und Religion einfach zu machen. Religion, das sind immer die Dinge, wo wir Menschen versuchen, unseren Weg und Glaube und Nachfolge irgendwie bequem und einfach zu machen und wo wir unsere Sachen dazu tun und Jesus, er hat uns keine Religion gebracht, sondern sein Anspruch ist, hey, es ist ein Haus Gottes. Es gibt ein Haus Gottes. Und mein Haus soll ein Gebetshaus sein. Du bist eingeladen, in dieses Haus zu Gott zu kommen, mit Gott zu kommunizieren. Unser ganzes Leben ist auf Beziehung aufgebaut. Wir sind Beziehungswesen. Und weißt du, wie Beziehung funktioniert, wie Beziehung gesund ist, wie Beziehung sich entwickeln kann? Durch Kommunikation. Du kommst auf diese Erde und Du schaust in das Gesicht deiner Mutter und deinem Vater und die reden mit dir. Und du merkst, da kommt Wertschätzung. Du merkst, da kommt Bestätigung. Du merkst, da kommt Kommunikation, da kommen Informationen in mein Leben hinein und du reagierst da drauf. Und so lernen wir unsere Muttersprache. Im Gespräch mit unseren Eltern findet diese Kommunikation statt und durch Kommunikation lernst du, was das Leben ausmacht, Dinge über das Leben lernst du durch Kommunikation und dann verliebst du dich. Und wie funktioniert Liebe? Durch Kommunikation. Nicht durch Anschweigen, sondern durch Kommunikation, wo du deinem Gegenüber sagst, Schatz, ich lieb dich. Und dann kommt dieses Echo zurück und ich lieb dich und du bist das Beste und du träumst miteinander und du kommunizierst. Beziehung drückt sich aus, will sich ausdrücken durch Kommunikation. Und trotzdem ist es oft der schwierigste Bereich unseres Lebens, oder? Und oft ist es dieser Bereich, wo Beziehungen besonders drunter leiden, weil man sich nur noch anschweigt, weil man nur noch nebeneinander herlebt irgendwie, weil man sich nichts mehr zu sagen hat, weil alles irgendwo zugebaut ist in unserem Leben mit anderen Dingen, wo wir andere Kanäle auf uns wirken lassen, wo wir so beschäftigt sind in unserem Alltag, mit unseren To-Dos, mit unseren Sachen und allzu oft vergessen wir, dass wir einen Gott haben, der uns einlädt in sein Haus. Sein Haus, was ein Gebetshaus ist. Und wir machen oft eine Räuberhöhle daraus, dass wir uns das dessen berauben lassen, dass wir alles Mögliche drumherum bauen, uns beschäftigt, so beschäftigt sind, dass wir keinen Raum, keine Zeit und keinen Platz mehr haben für das, worum es eigentlich geht. Wir sind eingeladen in die Gegenwart Gottes. Das ist Gottes Plan von Anfang an. Höre, du bist eingeladen in die Gegenwart Gottes. Und du kannst diese Einladung abschlagen, du kannst dich dagegen wehren, du kannst dich für eine Ewigkeit dagegen entscheiden. Aber Jesus, er hat diese Botschaft auf diese Erde gebracht, dass du bei Gott willkommen bist, dass du zu Gott kommen darfst, direkten Zugang hast durch Jesus Christus und die Tür zu diesem Gott steht auf. Und das Einzige, was wir tun können, ist diese Türe zu verbarrikadieren, zu mit Tischen, mit Beschäftigung, mit unseren eigenen Regeln und Religion zuzupflastern. Und Jesus sagt, mach keine Räuberhöhle aus dem Tempel Gottes, mach ein Gebetshaus daraus. Der Tempel Gottes, wenn du jetzt beim Tempel Gottes an so das Alte Testament denkst oder zur Zeit Jesu, dieser Tempelberg und wo dieser Tempel drauf stand, dann ist dieses Bild viel zu kurz, weil die Bibel sagt uns im Neuen Testament, dass du, dass ich, dass wir ein Tempel Gottes sind. Wir sind Tempel Gottes. Wenn du Christ geworden bist, wenn du das erkannt hast, was Jesus für dich getan hat, wenn du an diesen Jesus Christus glaubst, ihm dein Leben anvertraust und sagst, Jesus, du bist der Herr meines Lebens, dann kommt Gottes Geist. Die Bibel sagt uns, wir werden wiedergeboren durch den Geist Gottes. Und der Geist Gottes kommt in unser Leben und du wirst zu einem Tempel Gottes. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? So schreibt es Paulus im Neuen Testament. Und ich möchte dir das heute Morgen so mitgeben. Du bist ein Tempel Gottes. Vergiss es nicht. Hab das im Blick. Du bist ein Tempel Gottes. Und wenn wir Tempel Gottes sind, dann lass uns mal an diesem Punkt verweilen. Was ist unser Tempel? Ist er eine Räuberhöhle? Oder ist er ein Gebetshaus? Ist er zugepflastert mit allem Möglichen, was Religion, auch christliche Religion in unserem Leben an frommen Dingen, äußere Scheinen, wir pflastern können und uns damit beschäftigen können? Oder leben wir mit diesem klaren Fokus? Mein Leben, ein Tempel Gottes, soll ein Gebetshaus sein. Wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, das Leben von Jesus, dann stellen wir fest, Jesus ließ sich nicht vom Gebet ablenken. Jesus, er erlebte diesen Fokus, diese Kommunikation mit seinem Vater im Himmel. Du liest es in Markus Kapitel 1, gleich im ersten Kapitel von Markus, da heißt es: Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Der Tag von Jesus begann mit Gebet. So, das war ihm das Wichtigste, bevor der Trubel losgeht, bevor das Geschäft losgeht, bevor die To-Dos kommen, suche ich diesen Kontakt mit meinem Vater im Himmel. Er begann seinen Tag im Gebet. Lass uns mal in Matthäus Kapitel 14 hineinschauen und du findest einen Tag im Leben von Jesus. Ich weiß nicht, wie dein Tag, dein Alltag gefüllt ist, was da alles auf dich zukommt. Aber der Tag von Jesus, der war ganz schön gefüllt. Und wir werden es gleich erkennen. Matthäus Kapitel 14, da findest du zuerst mal, dass diese Nachricht von Jesus, dass diese Nachricht Jesus überbracht wird, dass sein Cousin Johannes der Täufer geköpft worden ist von Herodes. Und Jesus, er macht sich auf den Weg und er speist die Massen. Und dann liest du in Matthäus Kapitel 14, Vers 23, Nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort allein. Jesus erlebt Leid, erlebt Schmerz, er erlebt Herausforderungen, er erlebt Menschen, die etwas von ihm wollen, und er gibt es ihnen, er heilt den ganzen Tag Kranke. Wo sie Hunger hatten, hat er ihnen Brot zu essen gegeben. Was für ein anstrengender Tag im Leben von Jesus. Und wenn jetzt jemand ein Bett gebraucht hätte, wenn jetzt jemand Zeit zum Abschalten gebraucht hätte, dann hätte ich vollstes Verständnis gehabt. Jesus, also jetzt nimm dich mal raus. Und Jesus nimmt sich raus, aber er nimmt sich raus zum Gebet. Er entlässt die Jünger, er entlässt die Menschen und er geht auf diesen Berg, um zu beten. Und die Jünger, ich glaube, die schauten ihm zu und sagten, hey, was tut er wieder? Wo findet Jesus seine Ruhe? Wo hat Jesus seinen Fokus? Auf die Erschöpfung, auf die vielen To-Dos? Worauf setzt Jesus seinen Fokus? Und der Fokus von Jesus war das Gebet. Er schickt seine Jünger los, die fahren über den See, ein großer Sturm kommt. Und Jesus, er sieht das und er kommt und er stillt den Sturm. Das ist unser Jesus. Aus dem Gebet heraus, aus diesem Fokus von Gebet heraus, da schöpfte er seine Kraft. Aus diesem Fokus Gebet heraus, aus dieser Kommunikation mit Gott, die ließ er sich nicht rauben. Und aus dieser Kommunikation heraus, da kam die Kraft Gottes. Da kam diese Kraft, um die Kranken zu heilen. Da kam diese Kraft, um den Müden neue Kraft zu spenden, sie zu ermutigen. Da kam diese Wunder und Zeichen, die Jesus vollbrachte, aus dieser Beziehung mit Gott heraus, weil er wusste, Gott und ich, wir sind eins, wir pflegen diese Gemeinschaft. Und Jesus war ein Beter. Jesus ist der Schöpfer Himmels und der Erde, verrät uns die Bibel, aber er betet. Jesus, er heilte die Kranken, nicht durch seine Kraft, sondern durch Gebet, durch diese Verbundenheit mit Gott heraus. Und ihr lieben Geschwister, darin liegt ein Schlüssel auch für unser Leben. Darin liegt ein Schlüssel für unser Leben. Was tust du? Ist dein Leben zu beschäftigt, um zu beten? Ist dein Leben zu voll, um den Fokus auf Gott zu setzen? Drehen wir uns zu viel um unser Leben, Sein, Bedürfnisse, Sorgen, Ängste, Kraftlosigkeit? Oder haben wir diesen Blick auf einen freien Zugang, den wir zu Gott haben? Und an der Stelle entscheidet sich, ob unser Leben eine Räuberhöhle ist oder ein Tempel Gottes, ein Gebetshaus. Ist unser Leben ein Gebetshaus? Ich habe diese Woche eine Geschichte gelesen von meiner Schwägerin. Wir haben Missionsarbeit in Afrika. Mein Bruder, meine Schwägerin sind da schon viele Jahre unterwegs als Missionare und haben ein Krankenhaus gegründet, haben Waisenprojekt laufen, haben Lehrwerkstätten am Start, wo sie Maurer, Schneiderinnen ausbilden und das Evangelium verkündigen, viele Kirchen gegründet worden sind. Und ich habe diese Geschichte von Willi gehört. Willi ist ein Mann aus Uganda, der auf die Welt kam und nach 2 Wochen sich Blasen an seinem Bein entwickelten. Und die Ärzte wussten nicht, was es ist, und die einzige Lösung schien, sein Bein zu amputieren. 2 Wochen auf der Erde und er verliert sein Bein. In der 3. Woche starb seine Mutter. Mit 16 Jahren starb sein Vater. Das war der Start in seinem Leben. Viel Leid, Verlust, Tod, Schmerz. Und dann Das Dorf wusste nicht richtig mit ihm umzugehen und sagten ihm, du, geh in die Distrikthauptstadt, vielleicht kann dir da jemand helfen. So machte sich Willi mit 16 Jahren auf in die Distrikthauptstadt und er läuft Pastor Tallman. Ich habe ihn kennengelernt und das ist wirklich ein Tallman gewesen, ein großer Mann. Und deshalb nannten sie ihn Tallman, Pastor Tallman. Und mein Bruder Sigmar laufen diesem Jungen über den Weg und sie laden ihn ein und sie verkünden ihm die frohe Botschaft. Und dieser Junge fängt an Jesus Christus zu glauben. Und eine Freundschaft entwickelt sich. Und dieser Mann hat eine Familie bekommen, hat 3 Kinder, hat ihnen interessante Namen gegeben, immer mit einer klaren Bedeutung, weil er über seinen Kindern Verheißung Gottes aussprechen möchte. Und von diesem Mann gibt es eine Lebensweisheit zum Überleben, die ich neu gelernt habe. Er schreibt: Wenn Gott nicht wäre, wäre ich schon tot. Ich danke Gott, dass er mich beschützt und mir immer weiter geholfen hat. Ein einbeiniges Baby ohne Mutter in der ärmsten und rauesten Region Ugandas. Wenn Gott nicht gewesen wäre, wäre ich schon längst tot. Ich tröste mich immer mit diesen Worten, selbst wenn das Leben wieder harte Wände annimmt. Ich sage mir, Gott hat mich nicht all diese Jahre am Leben erhalten, nur damit ich nichts als Bitterkeit erlebe. Und jetzt kommt's. Er hat mich gewollt. Mein Leben hat einen Sinn. Wenn ich dann meine Bibel zur Hand nehme und in den Psalmen, Jesaja, Jeremia und anderen biblischen Büchern diese guten Verheißungen Gottes lese, wächst Hoffnung in mir. Ich mache diese Verheißungen zu meinem Gebet. Mein Glaube wird stark. Ich beginne zu sehen, wie Gott am Werk ist und Dinge sich zu meinen Gunsten entwickeln. Dunkelheit verschwindet. Es wird mir und meinen Kindern sehr gut gehen. Was machst du, wenn alles den Bach runtergeht? Was machst du, wenn das Leben schwer mit dir mitspielt? Was tust du? Steckst du deinen Kopf in den Sand? Bist du nur am Jammern und am Klagen? Oder du kannst eins lernen von diesem Bruder Willi. Du flüchtest zu Gott. Du flüchtest zu Gott. Alles, was ich habe, sind Gott und seine Verheißung. Und wenn ich darauf schaue, dann merke ich, wie es meine Perspektive ändert, meinem Leben eine neue Blickrichtung schenkt, wie es meinem Leben einen neuen Sinn gibt. Wenn du Gemeinschaft mit Gott hast, dann sind die äußeren Umstände nicht bestimmend in deinem Leben, sondern du weißt, es gibt diesen großen Gott, der mich eingeladen hat, in seine Beziehung unterwegs zu sein. Und mit ihm lebe ich, an ihm glaube ich, an ihm klammere ich mich, an ihm halte ich fest. Halleluja. Gebetshaus. Nicht ein Haus voller Sorgen, Angst, Bedrängnis, sondern ein Gebetshaus richtet sich aus auf diesen großen Gott. Jesus, er macht's uns vor. Die Bibel lädt uns ein. Und die Bibel ist voller Verheißung in Bezug auf Gebet. Johannes Kapitel 15, Vers 2. Wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch gewährt werden. Matthäus 21, alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, werdet ihr's empfangen. Und wenn du die Bibel studierst in Bezug auf Gebet, dann stellst du eins fest, Glaube, Gebet hat immer diesen Glauben. Ich bete, und Gott hört. Ich komme zu Gott und Gott nimmt mich an. Warum? Weil dieser Tempel Gottes da ist in meinem Leben. Ich freien Zugang habe und im Gebet, im Glauben darf ich kommen zu diesem großen Gott. Die Bibel ist voll mit diesen Verheißungen. Matthäus Kapitel 7, Vers 7, da heißt es, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Und lieber Bruder, liebe Schwester, ich möchte dich heute Morgen fragen, wie viel Spinnweben, wie viel Staub hat sich in deinem Glauben angesetzt? Wenn du betest, glaubst du, dass Gott dich hört? Wenn du betest, glaubst du, dass Gott eingreifen wird, dass Gott Macht hat, dein Gebet zu erhören? Glaubst du das? Jesus, er möchte, dass unser Leben ein Gebetshaus ist, voller Erwartung und voller Glauben. Bittet und ihr werdet empfangen, suchtet, ihr werdet finden, klopft an, es wird euch aufgetan. John Ortberg, er erzählt eine Geschichte, die ist so genial. Ich muss ja euch erzählen, diese Geschichte handelt von Doug und seinem Freund Bob. Und beide sind Christen und sie treffen sich morgens und lesen die Bibel und beten miteinander. Und sie stoßen auf diese Stelle, Matthäus Kapitel 7, Vers 7. Bittet, empfangt, sucht, findet, klopft an, es wird euch aufgetan. Und Doug schaut Bob an und sagt, glaubst du wirklich, dass das stimmt, was wir gerade gelesen haben? Und Bob sagt, ich glaube. Komm, lass es uns ausprobieren. Wir machen einen Deal. Ein Deal, ein Jahr lang betest du jeden Tag für eine Sache. Wenn nach einem Jahr nichts passiert ist, gebe ich dir $500. Wenn nach einem Jahr was passiert ist, gibst du mir $500. Bedingung ist, jeden Tag dafür zu beten. Die Abmachung stand fest. Und Bob fragte Doug, für was wirst du beten? Und er sagte, ich denke gerade irgendwie in Afrika. Und Bob sagt, es ist zu unspezifisch, werd konkreter. Ach, dann bete ich konkret für Kenia. Ja, warum für Kenia? Hast du einen Bezug zu Kenia? Nee, ich habe null Bezug zu Kenia, aber Kenia kommt mir gerade irgendwie in den Sinn. Dafür möchte ich beten, für Kenia, dass Gott da eine Tür öffnet, dass ich da was finde, wenn ich was suche, dass Gott da was tut in meinem Leben mit Kenia. Und die Abmachung stand fest, jeden Tag für Kenia zu beten, und Doug betete jeden Tag für Kenia. Und Wochen strichen ins Land, ohne dass irgendwas sich ereignete. Eines Abends saß Doug bei einer Besprechung in einem Restaurant mit anderen Personen, die er nicht so kannte, und er kam mit einer schwarzen Frau ins Gespräch, die neben ihm saß, und es stellte sich heraus, dass sie in einem weißen Haus in Kenia arbeitete. Und auf einmal ging bei ihm Licht an. Kenia, das war das Stichwort, für das er jeden Tag bisher gebetet hatte. Und Kenia, als dieses Wort fiel, sagte, erzählen Sie mir mehr davon. Sie erzählte von diesem weißen Haus und er zeigte so Interesse, dass diese Frau ihn einlud, kommen Sie doch mal Kenia, mich besuchen und erleben Sie unsere Arbeit. Und er reiste nach Kenia, war plötzlich in Kenia, sah diese Armut, sah dieses Leid, sah das, was ein Unterschied gemacht werden kann mit ein paar Dollar, die wir im Westen haben, viel haben, und dort dieses Geld einen Unterschied machen kann. Und er ging zurück in die USA und er betete weiter für Kenia und sagte, Herr, was kann ich tun für diese Not, für dieses Leiden? Ihm kam der Gedanke, ich schreibe an alle Pharmakonzerne, dass sie Medikamente spenden, und er schrieb, und tatsächlich, es kam eine Spendenbereitschaft zurück, dass er für $1 Million Medikamente sammeln konnte und sie nach Kenia, nach Afrika geschickt wurden. Und er wurde eingeladen, wieder nach Kenia, Nairobi zu kommen, und der Präsident war aufmerksam geworden darauf, und er lud Doug ein zu sich und kam mit ihm ins Gespräch und lud ihn ein, mal mit ihm unterwegs zu sein, einen Tag lang, und so war plötzlich Doug mit dem Präsidenten von Kenia in Nairobi unterwegs, und sie besuchten ein Gefängnis, und er fragte den Präsidenten, warum sind diese Menschen im Gefängnis, und der Präsident sagte, politisch Gefangene. Und Doug sagte nur einen Satz, ich finde, Sie sollten politische Gegner nicht einfach ins Gefängnis setzen, lassen Sie sie frei. Doug reiste zurück nach Amerika, auf einmal bekam er einen Anruf vom Auswärtigen Amt und fragte, waren Sie vor kurzem in Kenia, wir suchen so einen Duck, ja, das bin ich, ich war in Kenia, haben sie den Präsidenten getroffen, ja, den hatte ich auch getroffen. Was uns wundert, wir versuchen seit Jahren Einfluss auf den Präsidenten zu nehmen, dass er seine politischen Gegner nicht unterdrückt, sondern diese Freiheit auch zulässt in seinem Land. Und er hat's nie, er ist nie darauf eingegangen. Auf einmal lässt er die politischen Gefangenen frei. Und wo wir nachfragen, warum, sagt er, fragen Sie den Duck aus Amerika. Was haben Sie gemacht? Abenteuergebet. Die Bibel ist voll mit Verheißungen Gottes in Bezug auf Gebet. Ihr lieben Geschwister, lasst uns neue Glauben haben. Lasst uns neuen Hunger, eine Erwartung haben an unseren Gott, der uns einlädt, zu ihm zu kommen, in der Kommunikation mit ihm zu stehen, von ihm zu empfangen für unser Leben und von ihm zu empfangen für andere Menschen, für unsere verlorene Welt. Und was es braucht, ist vielleicht ein Frühjahrsputz heute. Ein Frühjahrsputz in unserem Leben. Es hat die Fastenzeit begonnen, ihr Lieben. Das steht jedes Jahr auf dem Kalender. Für uns als Kirche haben wir uns da nie so angeschlossen, so unsere Fastenzeit, die hatten wir immer im Herbst. Für dieses Jahr war es uns wichtig, es im Frühjahr zu machen. Vor Ostern ins Gebet, ins Fasten reinzugehen. Ins Fasten für Gott, wo wir uns bewusst machen, Herr, wir brauchen dich. Wir wollen nicht zu beschäftigt sein. Wir wollen uns nicht um uns drehen und unsere eigene Religion basteln, sondern du bist das Zentrum unseres Glaubens. Und wir wollen fasten und beten für eine Ernte. Eine Ernte für Crailsheim. Und worum ich uns bitte als Gemeinde ist, dass wir von heute jeden Tag für die Menschen in unserer Stadt beten. Jeden Tag für die verlorenen Menschen, für deine Familie, die nicht gerettet ist, dass wir neu anfangen, dafür zu beten. Und ich möchte dich fragen, wo muss Jesus in deinem Leben anfangen zu putzen? Ist es in deiner Beziehung mit Jesus? Ist es da verstaubt? Wir hatten Pray First. Und wie beginnt dein Tag? Mit Hektik, mit den To-Dos, mit Loslegen und mit allem Mögliche. Und du verlierst diesen, hast diesen Fokus auf deinen Herrn, deinen Gott schon wieder längst verloren. Bist du zu beschäftigt? Martin Luther, er war ein Beter. Die Geschichte berichtet uns, dass das Gebet, das Leben von Martin Luther prägte wie nichts anderes. Das Gebet und das Wort Gottes, diese beiden Dinge, die machten seinen Dienst, sein Leben aus. Und Martin Luther hat gesagt, ich habe viel Arbeit, deshalb muss ich viel beten. Ich habe viel Arbeit, deshalb muss ich viel beten. Ist es bei uns nicht oft andersrum? Ich habe viel Arbeit, ich kann nicht so viel beten. Das Gebet muss eine Priorität sein. Martin Luther, ich zitiere noch, man kann keinen Christen finden ohne Beten, so wenig wie man einen lebendigen Menschen ohne den Puls finden kann. Gebet ist dein Pulsschlag. Ist dein Glaube lebendig, dann ist dein Haus ein Gebetshaus. Gott braucht mein Gebet nicht, sagt Martin Luther. Aber mein Leben braucht das Gebet. Die Erde dreht sich ohne mein Gebet. Gott kommt zu seinem Ziel auch ohne mein Gebet. Aber ich brauche das Gebet für mein Leben, damit es keine Räuberhöhle ist, wo ich mich berauben lasse vom Feind unseres Lebens, sondern wo ich in dieser Gegenwart Gottes zu Hause bin, aus dieser Gegenwart Gottes heraus lebe und handle. Und ich lade dich ein, aufzustehen heute Morgen von deinem Platz. Und ich habe mir gedacht, wir fangen gleich damit an, heute Morgen. Wir setzen es gleich praktisch um. das, was verstaubt ist. Jesus, Herr, mach du ein Haus des Gebetes aus unserer Gemeinde, aus unserem Leben, aus meinem Leben. Und ich glaube, der Heilige Geist erinnert dich gerade an Punkte, wo dein Gebetsleben eingeschlafen ist. Vielleicht hast du aufgehört, für deine Kinder zu beten. Vielleicht hast du aufgehört, für deine Nachbarn, für deine Freunde zu beten. Ich glaube, Gott möchte heute Morgen neu unser Haus auf diesen Fokus setzen. Ein Haus des Gebetes.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folg uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.